Sie waren in der Null-Bock-Phase, die Israeliten. Und ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, denn sie befanden sich auch in einer äußerst herausfordernden Lage. Erstens hatten sie gerade eine wirklich lange Wüstenwanderung hinter sich. Zweitens waren gerade Aaron und Miriam und damit zwei ihrer Identifikationsfiguren gestorben. Drittens hatte Mose, ihr Anführer, gerade gravierende Fehler begangen. Viertens hatten sie gerade ein anstrengendes Gefecht hinter sich. Und fünftens kommen da jetzt diese Edomiter und versperren ihnen den Weg ins verheißene Land. Und damit rückt das Ziel, das gerade noch so zum Greifen nah gewesen war, auf einmal wieder in weite Ferne. Eigentlich wären es nur 4 bis 5 Wandertage gewesen bis zum Zielort, aber daraus wird jetzt nichts. Aus sie haben ihr Ziel fast erreicht, wird die Route neu berechnet. Und diese Route musste sowas von neu berechnet werden. Denn weil die Edomiter den Israeliten den Durchzug durch ihr Land verboten haben, mussten die Israeliten ganz außen rumlaufen, um sich dem verheißenen Land von der anderen Seite zu nähern. Ist ungefähr so, wie wenn sie jetzt hier von Ottobrunn nach Unterhaching über Obergiesing fahren müssten. Aber natürlich nicht fahren, sondern von Laufen reden wir hier. Und wenn man sich vorstellt, solch einen Umweg zu laufen, ja, da kann man verstehen, dass die Stimmung der Israeliten irgendwann im Minusbereich war. Im Hebräischen steht da, nicht nur sie wurden ungeduldig, sondern wörtlich heißt es hier, ihnen wurde der Atem kurz. Und in solchen Situationen, wo eh schon alles schwierig ist, da gibt's dann auch nochmal besonders sensible Bereiche in der menschlichen Wahrnehmung. Ich sag nur Thema Essen, ja? Also wenn das Essen dann auch noch schlecht ist, dann ist die Stimmung wirklich ganz im Keller. Und das sagen die Israeliten hier ganz wörtlich. Sie finden das Essen, das Gott ihnen schickt, ekelerregend und elend. Sie beschweren sich also interessanterweise nicht darüber, gar kein Essen zur Verfügung zu haben, sondern darüber, dass ihnen das Essen, das sie haben, nicht schmeckt. Und ja, wenn man dann in einer solch geladenen Situation ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich kenne das sehr gut von mir, möchte man auch gerne jemanden für diese missliche Lage, in der man jetzt steckt, verantwortlich machen. Und so läuft das auch bei den Israeliten. Und sie finden auch schnell jemanden, nämlich Mose und Gott. Sie werden beide hier in dem Text in einem Atemzug genannt. Wie Mose reagiert, wissen wir nicht. Aber Gottes Reaktion, die folgt prompt. Im Text heißt es, da sandte der Herr feurige Schlangen. Tödliche Schlangen waren das, die umgehend ihr Opfer unter den Israeliten forderten. Das bringt ihr dann das Volk zum Nachdenken, sie erkennen ihren Fehler, sie gehen zu Mose und bitten ihn, dass er Gott bittet, dass er diese Schlangen wieder wegnimmt. Mose macht das und dann kommt dieser seltsame Auftrag von Gott. Mose soll sich eine Schlange aus Bronze herstellen lassen, die auf eine Stange aufstellen, weithin sichtbar, sodass jeder, der die anschaut, am Leben bleibt, auch wenn ihn so ein tödlicher Schlangenbiss getroffen hat. Und damit gibt es eine Überlebenschance für das Volk Israel. Und das Ganze scheint am Ende nochmal glimpflich ausgegangen zu sein. Aber ist das ein Happy End? Ganz ehrlich, ich finde, so einfach kann man es dieser Geschichte hier nicht machen, denn daran ist so viel irritierend, herausfordernd, ja sogar provozierend. Zum einen finde ich, Gott übertreibt es doch hier mit seiner Strafe für die Israeliten völlig. Es ist doch aus unserer Sicht völlig nachvollziehbar, dass es den Israeliten so ging, wie es ihnen ging. Das war eine seelische und körperliche Ausnahmesituation und in solchen Situationen reagiert man halt mal emotional. Und ja, dann stellt man vielleicht auch mal das ganze Projekt in Frage. Warum aber reagiert Gott hier so empfindlich und kommt gleich mit so einer tödlichen Strafe um die Ecke? Weil das hier nicht nur einen emotionalen Aussetzer darstellt, sondern einen grundlegenden Bruch in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Diesen Bruch, der hat seinen Grund nicht darin, dass es den Israeliten schlecht geht. Das können wir ja völlig nachvollziehen, das ist völlig menschlich und da waren bestimmt jede Menge Emotionen vorhanden, die sie auch sich jetzt gerade vorstellen können, die sie kennen aus ihrem eigenen Leben. Entmutigung, Enttäuschung, Wut, Trauer, Unverständnis, Kraftlosigkeit, Traurigkeit, all das war da. Und diese Gefühle zu haben, das stellte nicht das Problem dar. Aber der Umgang mit diesen Gefühlen. Denn das, was da alles an Emotionen da war, das brachten die Israeliten eben nicht in Klagen und in Ringen und in Fragen vor Gott, so wie wir das in den Psalmen lesen können, sondern sie haben sich einfach gar nicht mit Gott darin auseinandergesetzt. Sie haben nicht ihrem Schmerz, ihrer Wut, ihrer Trauer, Enttäuschung Raum gegeben und das in der Beziehung mit ihm stattfinden lassen, sondern haben sich direkt von ihm abgewendet. Hier heißt es nämlich nicht, und das Volk redete mit Gott und brachte ihm seine Klagen und Fragen, sondern es heißt, das Volk redete gegen Gott. Statt mit Gott das Gespräch zu suchen, kündigen sie die Beziehung mit ihm auf. Und denn anders kann man den fundamentalen Vorwurf, den wir von ihnen hören, ja nicht interpretieren. Sie werfen Gott ja geradezu vorsätzlich, sie aus Ägypten befreit zu haben, damit sie genau hier sterben. Und damit stellen sie nicht nur die aktuelle Situation in Frage und die zukünftige Führung Gottes, sondern die gesamte Geschichte Gottes mit ihnen. Und das ist eine Geschichte, in der sich Gott mehr als einmal als vertrauenswürdig erwiesen hat. Denn er war derjenige, der die Ägypter mit den 10 Naturkatastrophen geplagt hat, sodass das versklavte Volk fliehen konnte. Er war derjenige, der die Israeliten vor dem ägyptischen Militär mit einer spektakulären Rettungsaktion im Toten Meer gerettet hat. Er war derjenige, der sie in der Wüste versorgt hat, indem er Manna vom Himmel hat regnen und Wasser aus einem Felsen hat kommen lassen. Und er war derjenige, der sie auf besondere Weise Tag und Nacht durch die Wüste führte. Ja, Gott hatte sich wirklich Mühe gegeben mit ihnen. Und bei all dem, was sie mit ihm erlebt haben, sagen sie jetzt bei diesem ungeplanten Umweg: Also Gott, ganz ehrlich, du hast uns doch nur aus Ägypten rausgeführt, dass wir hier sterben. Und was wir auch schon mal immer loswerden wollten, das Essen, das du uns schickst, ist einfach nur eklig. Das kann man jetzt als Vergesslichkeit oder als Gedankenlosigkeit abtun. Aber es ist viel mehr als das. Es ist Undankbarkeit, Dreistigkeit und vor allem Misstrauen. Misstrauen gegenüber Gott. Den Israeliten fehlte es an Vertrauen in Gottes gute Führung in dieser Wüstenzeit. Obwohl sie all das mit Gott erlebt hatten und sich an seinen Zusagen festhalten konnten. Und genau deshalb kommen sie zu diesem absurden Vorwurf. Aber dieser Vorwurf, der ist nicht nur absurd, er ändert auch etwas grundlegend in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Denn mit dieser Haltung hat das Volk Israel Gott gegenüber gesündigt. Wenige Verse später können wir nachlesen, dass die Israeliten genau das auch selbst erkennen und sagen, ja, wir haben Sünde begangen, indem wir gegen dich und Mose geredet haben. Und Sünde, die wird ernst genommen von Gott. Denn sie ist eine Realität, die Menschen von Gott trennt. Gott ist eben nicht der liebe Opi, der immer und überall ein Auge zudrückt. Nein, er ist auch leidenschaftlich und konsequent. Und konsequent ist er auch hier. Denn die Strafe Gottes ist eine Konsequenz von Israels Handeln. Nicht eine Konsequenz von dem, wie Israel sich gefühlt hat, dass sie entmutigt waren, dass sie kraftlos waren. Nein, eine Konsequenz von dem Vertrauensbruch zwischen Gott und ihnen. Aber es bleiben ja auch noch weitere Fakten an dieser Geschichte fragwürdig und herausfordernd. Das nächste ist, Gott erhört das Gebet der Israeliten ja gar nicht hier richtig. Denn die Israeliten haben sich ja sehr nachvollziehbar gewünscht und haben gebetet, dass Gott die Schlangen von den Israeliten wegnimmt. Bitte Gott, mach, dass es weggeht. Vielleicht kennen Sie dieses Gebet von Kindern oder auch von sich selbst manchmal. Aber Gott macht hier eben nicht, dass es weggeht. Ganz im Gegenteil. Die Schlangen bleiben, ihre ständige Bedrohung bleibt, die lähmende Angst bleibt und sogar die tödlichen Bisse bleiben. Hat Gott da irgendwas falsch verstanden? Oder hatte er nicht die Macht, diese Schlangen wieder verschwinden zu lassen? Doch, diese Macht hatte er. Natürlich hätte er machen können, dass die Schlangen weggehen. Aber Gott hatte auch die Weisheit zu wissen, was ein solches Vorgehen für die Israeliten und seine Beziehung zu ihm heißen würde. Nämlich, alles wäre ganz schön schnell wieder beim Alten. Gerade noch große Verzweiflung, Reue und dringendes Bitten um Situationsveränderung und zack ist die Situation verändert. Zack ist die Angewiesenheit auf Gott auch gar nicht mehr so groß und auch das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit gar nicht mehr so wichtig. Zumindest ist das kein unrealistisches Szenario, wenn wir uns überlegen, wie wir die Israeliten in der Bibel vorgestellt bekommen. Und auch wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist das nicht unrealistisch, so ein Verhalten. Denn ja, es gibt diese Zeiten, da werden durch krasse Einschnitte in meinem Leben, wird mir bewusst, wie abhängig ich von Gott bin, wie endlich mein Leben ist und wie verwundbar ich bin. Und dann bin ich auf einmal ganz besonders offen für Gott, für sein Handeln und auch bereit, meine Fehler, meine Sünde anzuerkennen und einzugestehen. Aber diese Dringlichkeit, diese Power dahinter, die ist oft schon nicht mehr so stark vorhanden, sobald sich das Ausgangsproblem gelöst hat. Und dann ist alles wieder schnell beim Alten. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir Gott nicht darum bitten dürften, dass Dinge weggehen. Natürlich sollen wir das, auch jetzt gerade hier bei diesem Virus, dass das sich nicht weiter ausbreitet, dass es eingedämmt wird und so weiter. Aber das heißt auch, dass Gott gerade diese Phasen, in denen wir uns verletzlicher fühlen, in denen wir uns bewusst sind, wie abhängig, wie endlich wir sind, dass er die nutzen kann, weil wir in diesen Zeiten oft offener für Gottes Wirken sind. Und diese Geschichte zeigt uns auch, offensichtlich hat Gott seine eigene Art und Weise, unsere Gebete zu erhören. Auch in der Corona-Krise. Er hört unsere Gebete, er ignoriert sie nicht, aber er hat auch einen viel weiteren Blick, als wir es haben. Und ja, und deswegen antwortet er anders, vielleicht dementsprechend, als wir das uns wünschen würden, als wir darum bitten. Und dann ist da noch eine dritte Sache, die an dieser Geschichte komisch ist. Was soll das mit dieser Schlange auf der Stange? Also nicht nur, dass Gott diese ganzen Schlangen da lässt und die immer noch um die Israeliten so rumkriechen und fleuchen. Nein, er setzt ihnen noch eine Schlangenstatue vor die Nase. Als ob die Israeliten nicht genug Schlangen in letzter Zeit gesehen hätten. Aber der Anblick von einer Schlange in einer Krankheitssituation war den Israeliten möglicherweise gar nicht so unvertraut, wie das uns vorkommt. Denn in der ägyptischen Kultur, in der die Israeliten ja die letzten Jahre gelebt hatten, da war die Schlange als Überbringerin von heilbringenden Kräften bekannt. Der Schlange wurden diverse göttliche Eigenschaften zugeschrieben, weshalb die Schlange dort auch einen besonderen Stellenwert in der Medizin hatte. Und deswegen erschien den Israeliten dieser Vorschlag mit der Schlange auf der Stange möglicherweise gar nicht so absurd wie uns. Die Schlange an der Stange hatte aber noch eine andere Wirkung. Selbstkonfrontation. Denn sie führte den Israeliten ja im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, dass sie sich selbst in diese Lage gebracht hatten. Sie erinnerte sie an ihre eigene Schuld, an ihr Verhalten gegenüber Gott, ihr Verhalten, das sich vor allem in Misstrauen äußerte. Und die Schlange im Zusammenhang mit Misstrauen Gott gegenüber, das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Im Garten Eden. Hier säte die Schlange das erste Mal dieses Misstrauen Gott gegenüber, was sich dann letztlich in dem Bruch der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch äußerte, dem Bruch einer Gemeinschaft, die vorher noch total innig und eng gewesen war. Und ein Leben, das dann eben nicht mehr von dieser engen Gemeinschaft mit Gott bestimmt wird, das verfehlt die Lebensbestimmung von uns Menschen ganz grundlegend. Im Griechischen heißt der Begriff für Sünde eigentlich Zielverfehlung. Wir Menschen leben also an dem eigentlich für uns gesteckten Ziel vorbei, wenn wir nicht in Beziehung mit ihm leben und denken, besser, ich nehme die Sache jetzt mal selbst in die Hand. Die Israeliten in der Geschichte, die glaubten, ihr Ziel zu verfehlen, als sie diesen großen Bogen, diesen Umweg um Edom machen mussten. Aber die wirkliche Gefahr, ihr Ziel nicht zu erreichen, das gab es erst ab dem Moment, als sie ihr Misstrauen gegenüber Gott deklarierten, als sie sagten, ja, was willst du hier eigentlich mit uns? Denn da kamen die Schlangen, töteten die Israeliten und hätten auch noch den Rest der Israeliten getötet, wenn es so weitergegangen wäre. Und dann hätten sie ihr Ziel tatsächlich verfehlt, das verheißene Land nicht erreicht. Für die Israeliten war das Ziel klar. Sie wollten ins verheißene Land. Aber was heißt Ziel und Zielverfehlung eigentlich für uns, die wir nicht mehr durch die Wüste wandern? Spannend ist, dass Jesus selbst im Johannesevangelium diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, wieder aufgreift. Er sagt in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ewiges Leben, das klingt hier als Ziel an. Und ewiges Leben meint nicht eine unendliche Fortsetzung des irdischen Lebens, sondern meint eine ganz neue Qualität von Leben. Ein erfülltes Leben in der ungebrochenen Gemeinschaft mit Gott. Das Wort, das hier im Griechischen dafür steht, das lautet Zoe und meint eben genau das, ein Leben in Fülle. Und genau dieses Wort steht aber nicht nur hier, wo es um das ewige Leben geht, sondern wir finden das auch an Stellen, wo es um das irdische Leben geht. Und es zeigt uns doch auch, das irdische Leben ist nicht ohne Bedeutung. Das ewige Leben ist nicht ohne Bedeutung für das Hier und Jetzt. Ewiges Leben findet auch schon hier seinen Anfang, wenn auch nur bruchstückhaft. Und möglich ist dieses Leben in Fülle nur aus der Beziehung zu dem Schöpfer heraus. Doch diese Beziehung zum Schöpfer ist, wie wir gehört haben, gestört durch dieses grundlegende Misstrauen, das es seit Beginn der Menschheit gibt, durch unseren Glauben, ihn nicht zu brauchen. Und deshalb ist ewiges Leben auch kein Selbstläufer und kein Automatismus. Genauso wie in der Geschichte für die Israeliten nach einem tödlichen Schlangenbiss eigentlich keine Überlebenschance mehr bestand, genauso haben wir eigentlich keine Chance auf ewiges Leben. Weil das, was die Schlange mit ihrem Misstrauen in die Welt gebracht hat, immer noch zwischen uns und Gott steht. Aber weil Gott, wie wir im Text gehört haben, trotzdem noch an einer Beziehung zu seinem Volk interessiert war, hat er eine Möglichkeit geschaffen, die Möglichkeit des Weiterlebens für die Israeliten. Und weil Gott auch sehr an einer Beziehung zu uns Menschen interessiert ist, hat er auch für uns die Möglichkeit des Ewiglebens erschaffen. Und zwar durch das, was wir gerade von Jesus im Johannesbrief gehört haben, wo es heißt, er muss erhöht werden, so wie die Schlange an einer Stange in der Wüste erhöht wird. Wenn Jesus von Erhöhen spricht, dann ist eigentlich ziemlich klar, worauf er raus will. Denn als er erhöht wurde, weithin für alle sichtbar, da hing er an einem Kreuz auf Golgatha. Und hier starb er eben für das, was uns von Gott trennt. Und hier machte er Vergebung möglich. Um diese Vergebung zu bekommen, so sagt Jesus, gilt es, an ihn zu glauben. Genauso wie die kranken Israeliten ihren Blick auf die Schlange richten mussten und dadurch Heilung erlangen durften, dürfen wir aufs Kreuz schauen und am Kreuz anerkennen, mit dem Blick aufs Kreuz anerkennen, dass wir Vergebung brauchen. Und diese Vergebung zugleich in Anspruch nehmen und dadurch ewiges Leben bekommen. Was für uns Christen also das zentrale Moment an dieser Geschichte ist, ist nicht, dass wir die ultimative Medizin können. So schön das in Corona-Zeiten auch wäre, zu sagen, hey, schau da einfach drauf und dann wirst du nicht sterben. Aber was wir sagen können, ist ja, hey, wenn du an Jesus glaubst, dann ist Sterben nicht das Letzte. Nach dem Ende dieses biologischen Lebens wartet das ewige, erfüllte Leben auf uns. Und von dem können wir schon hier was erahnen. Wir können es schon schmecken, wir können es schon spüren. Und diese Hoffnung, diese Perspektive, diese Vorfreude dürfen wir uns gerade jetzt in diesen Zeiten bewusst machen. Wir dürfen die uns vor Augen halten, die ausstrahlen und die auch mit anderen Menschen teilen. Aber Hoffnung und Vorfreude zu haben, schließt ja Angst und Unsicherheit nicht aus. Ich denke, wir erleben das gerade ziemlich eindrücklich. Ich fühle mich bedrängt, bedrückt, bedroht von diesem Virus und all seinen enormen Auswirkungen und Einschränkungen. Ja, Corona scheint wie so eine ganze Schlangenhorde zu sein, die uns umzingelt, die züngelt, die sich windet, die uns immer näher kommt und die uns Angst macht. Und ich habe das auch in der letzten Woche nochmal echt bei mir selber gemerkt, was das in mir so nach und nach auslöst, wenn ich mich ständig mit dieser Krise und all ihren Auswüchsen beschäftige. Das hat mich zunehmend beklemmt, es hat mir zunehmend Angst bereitet. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie diese Schlange Corona mich auch irgendwie hypnotisiert hat. Ich wollte ja immer upgedatet bleiben, wollte immer informiert sein, auch wenn ich gemerkt habe, dass das mir ab einem gewissen Punkt nicht gut tut. Und genau hier dürfen wir ganz konkret von den Anweisungen an die Israeliten lernen. Nicht auf diese Schlangen um uns herum schauen, uns von denen einnehmen und hypnotisieren lassen, sondern nach oben schauen. Auf die manifestierte Zuwendung Gottes. Diese Zuwendung Gottes hat sich damals in diesem Schlangenstab gezeigt und später in Jesus Christus. Auf ihn gilt es, unseren Blick zu richten. Das heißt nicht, dass wir das Weltgeschehen um uns herum ignorieren sollten, uns in einer frommen Blase verkriechen und von Nachrichten fernhalten sollten. Nein, wir haben eine Verantwortung, am Weltgeschehen teilzunehmen, uns zu informieren und diese Anliegen vor allem auch vor Gott zu bringen. Aber wir haben auch eine Verantwortung, wie viel Raum wir den beklemmenden Nachrichten von steigenden Zahlen, mehr Toten, enormer Ausbreitung, einschneidenden Ausfällen geben und eben all dem, was damit Angst und Hoffnungslosigkeit in uns auslöst. Vor allem im Vergleich zu dem, wie viel wir uns mit dem beschäftigen, was uns Angst nimmt und Hoffnung gibt und was uns eine Ahnung von dem Leben gibt, das noch auf uns wartet. Deshalb lasst uns in den nächsten Tagen nicht nur auf unsere Fernseher, Tablets, Laptops, Smartphones schauen, sondern lasst uns vor allem auf Jesus schauen. Auf Jesus, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Ich bete noch mit uns. Dafür möchte ich dir danken, Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dass Angst nicht das letzte Wort hat, dass du diese Welt überwunden hast und dass ein ewiges Leben auf uns wartet. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du diese besondere Zeit, in der wir alle gerade stecken, nutzt, um uns genau diese Sachen noch tiefer verstehen zu lassen, noch mehr darin einzutauchen, was es heißt, was wir schon in dir haben und was wir von diesem ewigen Leben auch jetzt schon erleben dürfen. so möchte ich dich bitten, dass wir das erleben und dass wir das gleichzeitig ausstrahlen dürfen und damit eine Hoffnung sein können für unser Umfeld, für diese Welt. Amen.